Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zum Mental Darts Master, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Folge 1 vom Mental Darts Master, dem Podcast für mentale Stärke, ist endlich da. Und ich habe so Bock drauf, denn ich habe so viele kleine Geschichten aus der Super League für euch dabei. Damit werden wir die ganze Folge füllen können. Vorher möchte ich euch aber erst nochmal mitnehmen, wie ich überhaupt auf die Idee von dem Podcast gekommen bin. Weil ihr könntet ja auch sagen, hä, es gibt doch schon so viele Darts-Podcasts. Und ja, es gibt so viele sehr, sehr gute Darts-Podcasts wie Tops, 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 Darts of the Eins, Checkout und wie sie alle heißen. Und die machen ihre Sache auch großartig. Trotzdem glaube ich, eine Lücke erkannt zu haben. Und zwar geht es in allen Podcasts oder auch in den Berichterstattungen häufig darum, wie mental anspruchsvoll Darts ist, wie viel Druck auf gewissen Situationen lag. Und dann geht es in meinen Augen aber irgendwie nicht weiter. Es wird nicht erklärt, warum war das jetzt mental stark von dem Spieler oder was macht Luke Littler eigentlich so gut unter Druck. Und genau darum soll es eben hier gehen, um die mentale Seite vom Darts. Einfach, verständlich und vor allem so, dass du etwas für dein Dartspiel mitnehmen kannst. Und deswegen, let's go, starten wir rein mit Folge 1. Und ich habe es schon gesagt, heute dreht sich erstmal alles um die Super League. Denn da sind so viele Geschichten passiert, das reicht für eine Folge. Den Grand Slam, den knöpfen wir uns nächste Woche vor. Denn ich nehme heute am Montag auf und da ist noch so viel Grand Slam vor uns. Das heißt, das wird Thema von Folge 2 werden. Und wir haben drei Rubriken hier und Rubrik 1 nennt sich der mentale Moment der Woche. Und damit starten wir. Und nein, es sind nicht die Matchstarts von Arno Merk, aber es ist ein Moment von Arno und zwar ein bisschen früher in dem Finale. Und zwar, glaube ich, wenn ihr mal zurückblickt, kennt ihr alle den Moment. Arno verpasst irgendwie 7 oder 8 Darts zum 7-5. Daniel Klose stellt dann auf 6 beide und jetzt überlegt euch mal, wie viele von euch oder wie viele andere Spieler wären an diesem Moment zerbrochen. Wie viele andere wären da eingebrochen, hätten nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Und Arno steht bei 6 beide, bei 116 Rest und checkt diese 116 zum 7-6, zum erneuten Break. Und das war für mich der mentale Moment. Vor allem auch, weil er vor diesem einen Dart, den er nochmal aufs Doppel wirft, nachdem er vorher 7 oder 8 auf Doppel verpasst hat, macht er diesen Schritt zurück, er atmet einmal durch, zeigt sich positive Körpersprache und setzt den dann mittig in die Doppel-18. Und das war für mich Weltklasse gelöst. Vor allem eben mit der Vorgeschichte, dass Daniel Klose das 6-6 macht. Und das ist für mich der mentale Moment der Woche. Um Arno wird es noch später in der Folge ein bisschen detaillierter gehen. Aber jetzt gehen wir mal rein in unser Hauptthema der Woche. Und das Thema der Woche ist etwas, was auch Arno unter anderem sehr, sehr stark gemacht hat. Und zwar, das ist das Pausenmanagement und gleichzeitig damit verbunden auch die Körpersprache. Denn Pausenmanagement kann mehreres bedeuten. Das kann einmal die Pause zwischen den Spielen bedeuten, die sehr, sehr wichtig ist. Das kann aber auch die Pause zwischen den Aufnahmen sein. Denn das ist oft der Moment, wo nämlich der Kopf angeht. Und diese Pausen haben wir ja ständig im Darts. Und das ist eben auch das, wo man den Fokus drauflegen muss. Und so gucke ich zum Beispiel Darts. Ich schaue mir immer, wenn ich Darts schaue, an, was macht der Spieler in der Pause? Was macht der, wenn der nicht dran ist? Und bevor ich jetzt aber auf Arno komme, möchte ich auf ein paar andere Momente, die mir in den Tagen aufgefallen sind, eingehen und die für euch spiegeln. Ihr habt nämlich im Vorfeld auch ein paar Sachen geschickt. Und da war unter anderem auch Kimi Seemann Thema. Und Kimi Seemann, super cooler, junger Spieler, hat das auch sehr, sehr cool gelöst, hat auch die Gruppenphase erfolgreich überstanden. Aber da habe ich mir auch selber schon einen Moment notiert, nämlich am zweiten Tag spielt er gegen Christian Schmidt. Und die Ausgangslage vor dem Spiel war, wenn Kimi dieses Spiel gewinnt, ist er sicher im Achtelfinale. Und jetzt überlegt mal bei euch, ob das Druck erzeugen würde. Und ich finde, genau diesen Druck, diese Anspannung hat man ihm dann auch angesehen und wurde ihm am Ende zum Verhängnis. Das ist nur das, was ich sehe. Ich kann natürlich nicht in Kimi reinschauen, aber das ist das, was ich sehe. Und wenn ich das sehe, dann kann das der Gegner auch wahrnehmen. Und deswegen möchte ich euch das so ein bisschen erklären. Kimi macht die Lage super gut. Er führt 5-3, er hat beste Voraussetzungen, er braucht nur noch einen Leg. Aber ab 5-3 hat er in meinen Augen auf einmal was verändert. Er hat seinen Spielrhythmus verändert. Der Spielrhythmus wurde langsamer, er hat mehr Pausen gemacht, er hat mehr durchgeatmet. Und jetzt könnte man ja erstmal sagen, ey, das ist doch gut. Das ist doch gut, dass er sich da in diesem wichtigen Moment dieses Spiels ein bisschen mehr Zeit nimmt. Am Ende hat er das Spiel 5-6 verloren. Und was mir dabei jetzt eben auffällt, ist, warum veränderst du etwas, wenn du führst? Wenn du 5-3 führst, hast du bis dahin ja offensichtlich Dinge richtig gemacht. Und dann ist es problematisch, wenn du deinen Spielrhythmus veränderst, weil das kann dich dann am Ende selber rausbringen und gleichzeitig den Gegner reinbringen. Denn auf mich nach außen hat das eher das Gefühl von Unsicherheit vermittelt quasi. Also ich habe mir dann gedacht, okay, du führst 5-3, jetzt tritt selbstbewusst auf und strahl das auch aus. Für mich hat das aber eher unsicher gewirkt. Ich weiß natürlich nicht, ob Kimi sich wirklich so gefühlt hat. Das ist jetzt nur das, was ich von außen wahrnehme. Was ich aber auch wahrgenommen habe, ist, dass Christian Schmidt, der Probleme auf Doppel hatte in dem Spiel, dann hinten raus auf einmal die Doppel getroffen hat. Das heißt, diese Pause, die Kimi da einbaut, die kann Christian dann auch wieder für sich nutzen. Und vielleicht sieht Christian auch, der führt 5-3, aber wirklich sicher fühlt er sich offensichtlich nicht mit der Führung. Und auf einmal bringst du deinen Gegner am Ende wieder damit rein. Das heißt, Pausen sind an sich gut und natürlich nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Aber wenn ich sie zu viel einsetze und zu oft einsetze, dann kann das auch kontraproduktiv auf mich wirken. Ein weiterer Moment, der mir gleich zweimal auch von euch gespiegelt wurde, ist unter anderem Mika Donnewehr als Mikado bekannt. Und zwar ist mir da vor allem das Achtelfinale aufgefallen. Da habe ich ihn ein bisschen mehr verfolgt, weil natürlich ab Achtelfinale wird das Ganze nochmal spannender aus mentaler Sicht, weil natürlich jetzt ist Do or Die. Ja? Vorher in der Gruppenphase kannst du dir vielleicht eine Niederlage noch erlauben, jetzt in der K.O.-Phase entweder du gewinnst oder bist raus. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass Mika Donnewehr sehr, sehr viele Rituale und auch klare Strukturen verfolgt. Und das ist grundsätzlich erstmal gut. Und vielleicht habt ihr es beobachtet und ich habe es in einer Nachricht, wie gesagt, auch gesagt bekommen. Sehr viel, was Mikado da macht, sieht aus wie Dimitri Vandenberg. Zum Beispiel nach einer schlechten Aufnahme hat er sich ans Kinn getippt und den Kopf nach oben genommen. So nach dem Motto, halt den Kopf oben. Ja, bleib positiv, denke ich mal, soll das vermitteln. Nachdem er die Darts rausgezogen hat, ist die Hand in die Hosentasche gegangen. Das macht Dimitri Vandenberg auch jedes Mal. Und wenn er nach hinten geht, nochmal zum Tischchen, sich nochmal ein bisschen Zeit lassen, spielt viel mit der Zeit und so weiter. Und das finde ich erstmal per se super gut. Ja, das ist viel besser, wie wenn jemand einfach nur den einen Rhythmus spielt und entweder es klappt oder es klappt nicht. Weil dann bist du sehr stark tagesformabhängig und guckst nicht, was kann ich eigentlich noch machen, um mein Spiel zu gewinnen. Und darum geht es ja am Ende. Was mir nur, wenn ich ein bisschen kritisch da drauf gucke, aufgefallen ist, ist, es sah stark nach einer Kopie fast schon aus. Es sah schon sehr, sehr nach Dimitri Vandenberg aus. Was natürlich gut ist. Ich finde es super, dass man sich andere Spieler anguckt und versucht, das umzusetzen und mit in sein Spiel einzubauen. Und vielleicht funktioniert es auch für Mika Donnewehr super, super gut. Und er hat ja auch super gut gespielt. Ich würde nur sagen, passt auf, dass ihr zu viel jemand anderes kopiert. Weil ihr wollt am Ende keine Kopie eines anderen Spielers sein. Seid ihr auch nicht, denn ihr habt andere mentale Voraussetzungen. Ihr habt andere spielerische Voraussetzungen. Ihr habt ein anderes Mindset. Und da braucht es manchmal vielleicht auch andere Herangehensweisen. Deswegen würde ich mir eher Dimitri Vandenberg anschauen. Was macht er? Wo macht er die Pausen? Okay, da geht mal die Hand in die Hosentasche. Und dann sucht aber euren Weg. Versucht irgendwie den Weg zu finden, der wirklich zu euch passt. Aber am Ende, wenn es Mika genau so hilft, natürlich super gut. Ja, aber das ist euch auch aufgefallen. Und Strukturen, das heißt, wie ich diese Pause zwischen den Aufnahmen gestalte und dann aber auch ein paar Gesten, die mir vielleicht Stärke, Positivität vermitteln, sind natürlich super gut. Und wenn die mir helfen, genau das richtig, genau so richtig gemacht und genau so weitermachen. Dann ein Moment, den ich mir als Sprachnachricht in mein Handy reingesprochen habe, weil fast der Moment, der mentale Moment der Woche geworden wäre, war das Achtelfinale von Paul Krone. Und Paul Krone liegt 3-5 zurück gegen Liam Mendel Lawrence. Das haben viele vielleicht so nicht unbedingt vorhergesehen. Und Paul Krone bleibt bei 3-5 und 106 Rest. Ganz cool, hat eigentlich keine wirkliche Körpersprache erstmal. Und Liam Mendel-Lawrence steht bereits auf dem Ein-Dart-Finish. Das heißt, er steht bereit, gleich mit 3 Matchstarts ans Oki zu kommen. Und in einer fast schon Selbstverständlichkeit geht Paul ans Oki und checkt diese 106. Ich glaube, er hat alles im Rhythmus gespielt. Er hat nicht, wie ich vorhin bei Arno gesagt habe, nochmal abgesetzt vor dem Matchstart. Und auch das ist okay, weil das kann dir in dem Moment genau dieses Urvertrauen vermitteln. So dieses, ich muss nicht nochmal eine Pause machen, weil natürlich kann eine Pause vor dem einzigen Matchstart auch dazu führen, dass ich nervöser werde, als ich vielleicht eh schon bin. Und da sieht man auch schon, dass es unterschiedliche Herangehensweisen geben kann. Da gibt es kein richtig, kein falsch, sondern man muss seinen Weg finden. Dieser Moment war nur so stark, weil man könnte jetzt sagen, okay, da ist eben Druck drauf, wie man so schön sagt. Warum? Weil ich weiß, ich muss diese 106 checken, weil einen von drei wird Liam Mendel Lawrence im Normalfall machen und dann bin ich raus. Und dann geht Paul da in einer Manier ran, ohne irgendwelche Negativität, aber auch ohne irgendwelche überschwängliches Pushen oder irgendwie sowas und checkt einfach diese 106. Da habe ich gedacht, oh, jetzt gewinnt das noch. Am Ende war Liam Mendel Lawrence dann doch zu abgekocht und hat das gemacht. Man hat natürlich nie eine Garantie, dass das immer so funktioniert. Aber hier erstmal merken, okay, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Und man kann nicht sagen, es ist besser, alles im Rhythmus zu spielen oder es ist besser, vom letzten Dart abzusetzen. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn wir auf Arno nochmal eingehen, worauf man da achten muss, dass man seinen eigenen Weg am Ende findet. Jetzt gehen wir mal raus von den Pausen, die innerhalb eines Spiels stattfinden. Und hin zu den Pausen, die zwischen den Spielen stattfinden. Denn ihr müsst immer merken, eine Pause kann für mich oder auch gegen mich arbeiten. Grundsätzlich ist eine Pause immer erstmal gut, weil alles, was ihr im Darts macht, ist Stress. Stress fürs Gehirn. Es muss rechnen, es muss eben mit dem Gedanken, ich muss jetzt bloß nicht versagen und so weiter umgehen. Ja? Und da hilft eine Pause auch mal diesen Stress wieder ein bisschen zu lösen. Dazu muss ich aber das Richtige machen in der Pause. Wenn ich jetzt diesen Gedanken in der Pause immer größer und größer werden lasse, dann steigt nur die Nervosität und die Unsicherheit. Das heißt, ich muss lernen, die Pause effektiv für mich zu nutzen, um mich von diesem negativen Gedanken so ein bisschen abzulenken und mich auf das zu fokussieren, was jetzt gerade in diesem Moment für mich wichtig ist. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Jared Becker gewinnt gegen Dragutin Horvat das Viertelfinale. Haben wahrscheinlich viele so nicht vorhergesehen. Ist jetzt aber auch nicht die super Überraschung. Also, dass Jared super spielen kann, das wissen wir alle, wenn wir ihn schon ein bisschen verfolgt haben. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Jared sehr emotional nach diesem Sieg war. Und das ist grundsätzlich natürlich auch erstmal verständlich. Ja? Du schlägst einen Routinier, ein Urgestein in einem K.O.-Spiel in der Super League, kommst deinem Traum der WM im Ellipelli nochmal ein Stück näher. Natürlich freust du dich darüber. Aber er hat sich so sehr gefreut, er hatte, glaube ich, Tränen in den Augen. Und ich habe mir gedacht, aufpassen, Junge, du bist ja eigentlich noch nicht am Ziel. Weil das Problem ist ja, natürlich freust du dich, im Halbfinale der Super League zu sein. Aber das Gemeine in dem Turnier ist ja auch, am Ende bringt mir nur in Anführungszeichen Halbfinale ja gar nichts. Das Gemeine bei dem Turnier ist ja, alle gehen leer aus, außer der Erste. Das ist ja auch das, was dieses Turnier mental so krass anspruchsvoll macht. Und jetzt hat man einfach gemerkt, er kommt in das Halbfinale gegen Arno und er hat super krass angefangen. Ich glaube mit einer 180. Aber das ist einfach, sag ich jetzt mal, diese Euphorie noch. Du bist so euphorisch immer noch und ob der Freude, dass du das geschafft hast. Und im Verlauf des Spiels hat man immer mehr gemerkt, dass nicht mehr so viel kam. Es war einfach schwer, wahrscheinlich den Fokus zu finden, die Konzentration aufrechtzuerhalten, weil vorher die Freude so groß war und dadurch wie so ein Dampfkessel war der ganze Druck raus. Und das ist auch das, was wir ganz oft in anderen Sportarten erleben. Da mal eine kleine Geschichte aus der NFL. Die Eagles sind ja amtierender Super Bowl Champion. Und der Quarterback hat ein Interview danach gegeben, weil 3 Jahre zuvor waren sie schon mal im Super Bowl. Und da hat er auch gesagt, in dem Halbfinale quasi, dass sie das gewonnen haben vor 3 Jahren, war er so glücklich und so happy, dass er im Super Bowl vielleicht nicht mehr diese richtige Anspannung hatte. Und im vergangenen Jahr, als sie das Halbfinale gewonnen hatten, und klar war, sie sind im Super Bowl, hat er sich auch gefreut, aber nicht so sehr, weil er irgendwie in sich gespürt hat, halt, meine Reise ist ja noch nicht zu Ende. Ich will ja den Super Bowl auch gewinnen und nicht nur da sein. Und das ist, glaube ich, das, was so schwierig, aber auch wichtig in dem Moment ist. Wenn man sich nur vornimmt, ah, ich will ins Halbfinale der Super League kommen, dann ist das natürlich super und toll. Aber wenn du im Halbfinale der Super League stehst, willst du doch auch gewinnen, oder? Dann willst du auch den nächsten Step gehen. Und das ist das, wofür du die Pause zwischen den Spielen brauchst. Das heißt, freu dich, aber nicht zu lange. Und nicht zu sehr. Geh wieder in die Vorbereitung ins nächste Spiel. Das hat Jared mit Sicherheit gemacht. Aber es ist natürlich schwierig, wenn du so viel an Druck und Anspannung schon rauslässt. Denn ein gewisses Maß an Anspannung ist trotzdem wichtig und vonnöten. Also da ist mir einfach nur aufgefallen, es kann auch andere Gründe haben. Aber es fällt auf, er hat die Leistung nur noch punktuell ans Board gekriegt und sich vorher eben sehr, sehr stark gefreut. Und das hängt leider irgendwie oft zusammen. Und vielleicht kennt ihr auch so einen Moment, wo ihr jetzt merkt, ah ja, stimmt, da war ich auch vorher schon mal so glücklich und habe dann im nächsten Spiel gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Das heißt, freu dich, aber denk auch nach vorne, es geht nämlich noch weiter. Außer du bist im Finale, dann kannst du platzen. Und damit kommen wir zum Finale. Perfekte Überleitung, nicht vorbereitet, aber die nehme ich natürlich mit. Arno Merk gewinnt die Super League. Und der gesamte Weg von Arno durch die Super League war ja schon gigantisch. Ich kenne Arno schon seit gut 2 Jahren. Und für mich war das so, als ich ihn da beobachtet habe und zugesehen habe und immer mal wieder auch mit ihm geschrieben habe und in Kontakt stand. Es hat sich so angefühlt wie, jetzt haben sich alle Puzzleteile zusammengefügt. Das war irgendwie so das Gefühl, jawohl, er hat alle Teile irgendwie jetzt zusammensetzen können. Und das ist der wichtige Faktor für dich, Geduld. Es braucht manchmal Zeit, bis sich die Stücke zusammenfinden. Ich habe vorhin ja auch gesagt, ey, es gibt nicht die eine Herangehensweise an die Situation. Das heißt, du musst ja vielleicht Dinge auch erstmal falsch machen, um zu wissen, okay, da brauche ich die Pause oder da brauche ich sie nicht. Ja, das ist genau das, was du manchmal bedenken musst. Es muss nicht immer alles sofort und gleich funktionieren. Kann vielleicht auch gar nicht. Aber nimm die Dinge als Information mit, um dann irgendwann dein Masterpiece quasi zu kreieren. Was ist beim Arno aufgefallen? Die Körpersprache. Ja, also er hat in den Pausen, die entstanden sind, und da sind wir jetzt wieder bei den Pausen im Spiel, eigentlich fast nur positive Körpersprache gezeigt. durchweg, durch die Bank, haben wir eigentlich Positivität von ihm gesehen. Immer wieder das Pushen, das auch mal ein bisschen lauter sein. Manchmal war er auch mal negativ. Das hat man dann an der Mimik gesehen, dass er das Gesicht verzogen hat oder mal den Kopf geschüttelt hat. Aber das war alles eher ermahnend. Es gibt einen Unterschied bei negativ, ob ich mich schlecht rede und schlecht mache oder ob ich mich eher ermahne und sage, hey, komm, Junge, bleib dabei. Und das war eher das, was Arno gemacht hat. Denn man hat immer gesehen, als er mal negativer wurde, mal sauer war über eine Aufnahme von 43 Punkten oder sowas, was ja vollkommen verständlich ist, dass man sich da ärgert, sobald er sich umgedreht hat und wieder nach hinten gegangen ist, war diese Negativität eigentlich weg. Und danach hat er sich meistens auch immer wieder irgendwie Zeit genommen. Er war noch mal hinten am Tischchen. Vielleicht habt ihr es gerade im Finale gesehen. Er hatte, glaube ich, sein Handy da liegen und das immer so ein Stückchen bewegt. Das ist mit Sicherheit auch für ihn ein Ritual gewesen, sich wieder neu zu fokussieren. Etwas zu machen, was dich ablenkt von dem Gedankenkarussell, was natürlich im Kopf entsteht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, es wird nicht klappen, dass du nie mehr negativ denkst. Du musst eher versuchen, dass du dich ablenkst, wenn negative Gedanken da sind. Nicht zu sehr auf diese Gedanken fokussierst und dann wieder bereit bist für die nächste Aufnahme. Und das erfordert einfach Übung und Erfahrung. Erfahrung zu wissen, wann geht es mir wie und wann brauche ich was. Und das ist für mich das, was Arno so stark über die Tage und dann vor allem aber auch in diesen K.O.-Spielen gemacht hat. Dieses Wissen, wie wir vorhin angesprochen haben, bei meinem mentalen Moment, dieses Wissen zu wissen, was brauche ich nach diesem Rückschlag? 6 Beide. Diese verpassten 8 Chancen, das waren Mini-Match-Starts. Du hast sie nicht genutzt, aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt für negative Körpersprache. Dieses Zitat stammt von niemand geringerem als Rafael Nadal. Zu wissen, ey, ich bin im Finale, ich habe jetzt einen Rückschlag erhalten, aber keiner hat gesagt, dass die Linie nur gerade nach oben geht. Das heißt, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für negative Körpersprache. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um einzuknicken, weil noch bin ich ja im Game drin. Und das ist das, was die Leute häufig als Fehler machen und was man auch immer wieder bei Kommentatoren hört, was ich persönlich als Fehler sehe, weil das nehmen dann Amateurspieler so für sich auf, nämlich dieses Matchstart-Situation. Und jetzt gehen wir mal auf die Matchstart-Situation von Arno ein. Dieser Dart ist für den Alley Pally. Oder in diesem Fall auch, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn du im Alley Pally erste Runde spielst, egal ob du gewinnst oder verlierst, also wenn du gewinnst, kriegst du sogar noch mehr, aber wenn du verlierst in der ersten Runde, kriegst du trotzdem 15.000 Pfund, was ja für die meisten Spieler schon eine gigantische Summe Geld ist. Ja, das heißt, dass da wird oft gesagt, dieser Dart ist jetzt 15.000 Pfund wert. Das ist aber so gar nicht ganz korrekt. Denn ohne alle anderen Darts, die du vorher geworfen hast, kommst du ja gar nicht zu diesem einen. Und der eine Dart ist dann nicht der, an dem du dich komplett aufhängen solltest, sondern an dem du eher erkennen solltest, dieser eine Dart ist jetzt meine Chance. Er bietet mir eine Chance, etwas zu bekommen, was ich ohne alle anderen Darts, die ich bisher geworfen hätte, gar nicht gehabt hätte. Und das ist das, was Arno so gut gemacht hat. Er hat bei 6-6 gewusst, jetzt ist nicht der Zeitpunkt zum Einknicken. Hat dann diesen mentalen Moment der Woche kreiert, mit der 116, sich das Break zurückgeholt, wieder 7-6 geführt. Und ihr habt vielleicht gesehen, bei 116 hat er abgesetzt, um auf die Doppel 18 zu werfen. Als er 32 Rest hatte, für den Alley Pally, für die 15.000 Pfund, wenn man so möchte, da hat er nicht abgesetzt. Die 3 Darts hat er alle im Rhythmus geworfen, obwohl, glaube ich, die ersten beiden Darts nicht gut gesteckt haben. Die ersten beiden verdecken eher ein bisschen was von dem Feld, aber er ist einfach im Rhythmus geblieben. Weil er da wahrscheinlich gewusst hat, wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe, dann denke ich genau über 15.000 Pfund, über WM-Quali, über Alley Pally nach. Und dann nehme ich den Dart lieber als einen, so wie ich ihn immer werfen würde, so wie ich die 32 normalerweise immer checken würde. Und das ist Übung und das ist Erfahrung. Und das hat Arno mental so, so gut gemacht. Und da kommen wir auch zu meiner letzten Rubrik. Und das ist dein Takeaway. Das, was du aus der Folge mitnehmen sollst. Und zwar für dich, für dein Spiel. Um solche Situationen ein bisschen zu üben. Denn du kannst sowas auch zu Hause trainieren. Spiel doch einfach mal 501. Entweder alleine, dann hast du sogar nicht mal einen Gegner, sondern kannst dich voll und ganz auf dich fokussieren. Oder von mir aus auch gegen den Dartbot. Und jetzt ist deine Aufgabe, du darfst nur positive Reaktionen abgeben. Bei schlechten Aufnahmen bleibst du neutral oder überlegst dir im Vorfeld, mache ich ein Ritual, zum Beispiel, wenn ich die Darts rausgezogen habe, zähle ich meine Schritte, bis ich wieder an meinem Oki oder meiner Abwurfmarkierung bin. Denn dieses Zählen im Kopf lenkt dich ab von, oh, was war das für eine schlechte Aufnahme, jetzt schon wieder eine 26, wenn das so weitergeht und so weiter. Dieses Gedankenkarussell wird dir angeworfen. Wenn du aber nach hinten gehst, 1, 2, 3, 4, dann hast du dein Ritual und wirfst, dann bist du so ein bisschen abgelenkt davon. Aber das muss man natürlich ein bisschen üben. Und gleichzeitig übst du aber eine 100 mit einer Faust, mit einem Yes, mit einem Come On auch zu registrieren. Um dich so ein bisschen zu pushen, weil das haben wir ja auch bei Arno gesehen. Der kommt beim 7-6 mit einer 140 rein und lässt nochmal alles raus, pusht sich nochmal so richtig. Um natürlich diese Körpersprache, diese Emotionen, jetzt auch das Adrenalin mitzunehmen, das musst du natürlich mitnehmen. Und so trainierst du für dich zu Hause erstmal die Abläufe und findest vielleicht auch raus, was tut mir gut, welche Reaktion ist die richtige für mich. Und das ist genau das, was du brauchst. Und dann nutzt du nämlich die Pausen für dich und nicht mehr gegen dich. Denn aus mentaler Sicht sind diese Pausen so, so wichtig. Und mit diesen Worten sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende von der ersten Folge. Und ich hoffe, dir hat das Anhören genauso viel Spaß gemacht wie mir das Aufnehmen. Und wenn euch jetzt die Folge gefallen hat, dann würde ich mich super über einen positiven Kommentar und eine positive Bewertung freuen. Und ich freue mich einfach, wenn du nächste Woche, wenn ich den Grand Slam mental auseinandernehme, wieder dabei bist und wieder reinhörst. Und bis dahin, bleib mental gut drauf und denk immer daran, your mind, your game.
Das war Mental Darts Master. Der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting KISTalk Media.